willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft.
In der heutigen Episode sind wir im Gespräch mit Professor Dr. Thomas Junker. Er studierte Pharmazie in Freiburg und promovierte in Geschichte der Naturwissenschaften an der Universität Marburg. Er arbeitete von 1992 bis 1995 in Cambridge und an der Harvard University. Heute lehrt er Geschichte der Biowissenschaften an der Universität Tübingen. Er hat zahlreiche Bücher und Artikel veröffentlicht, unter anderem Die verborgene Natur der Liebe, die Evolution des Menschen, der Darwin-Code oder die Evolution der Fantasie. Wir sprechen unter anderem über Kreationismus und die evolutionären Grundlagen menschlichen Verhaltens. Und nun viel Spaß beim Interview.
Herzlich willkommen im Kritisches Denken Podcast, Thomas Junker.
Guten Abend, Herr Blessing. Guten Abend, Herr Barth.
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben so viele Themen, die spannend sind, über die wir mit Ihnen sprechen möchten. Ein Thema, das ich als erstes im Kopf hatte, war das Thema Kreationismus. Vielleicht können wir da mal starten. Sie haben sich ja so viel mit Evolution beschäftigt und Kreationismus ist ja genau die Annahme des Gegenteils von Evolution. Es gibt ja auch diese Idee von Intelligent Design. Können Sie mal erklären, was da der Unterschied ist und was Kreationismus eigentlich meint?
Kreationismus vom Wort her, es heißt ja eigentlich Schöpfungslehre. Das moderne Verständnis von Kreationismus ist dann allerdings ein bisschen eingeengter. Man hat dann also in den 80er Jahren kam diese Debatte auf und da hat man die als Kreationisten eigentlich nur noch Leute bezeichnet, die davon ausgehen, dass die Erde 10.000 Jahre alt ist und der biblische Gott in der Regel die Menschen und auch andere Organismen so geschaffen hat, wie sie heute sind. Und von daher gibt es sozusagen jetzt zwei, eine engere und eine weitere Definition von Kreationismus. Ich selber halte die weitere eigentlich für sinnvoller im Sinne von Schöpfungslehre. Ja, also, dass alle religiöse Menschen, die denken, dass Gott in irgendeiner Weise in die Schöpfung eingreift, also ein Schöpfer ist, wie es auch in der Bibel heißt, dass man die als Kreationisten durchaus bezeichnen kann.
Zieht sich das immer auf Gott oder kann das auch allgemein, weiß ich nicht, Vorstellungen von irgendetwas hat irgendetwas geschaffen?
Also es ist tatsächlich ein höheres Wesen. Also in der Regel ist es dieser Gott der Bibel oder des Koran oder etwas, den man sich da vorstellt. Man darf ja nicht vergessen, warum ist dieser Konflikt überhaupt aufgebrochen? Der ist ja aufgebrochen schon im 19. Jahrhundert eigentlich bei Darwin, als erster ja einen plausiblen Mechanismus hatte, wie Organismen entstehen konnten und letztlich natürlich auch der Mensch, wie die Menschen entstanden sein können. Davor, das darf man nicht vergessen, ist ja eigentlich erst 150 Jahre, ein bisschen mehr jetzt, 180 Jahre her, hatte man ja überhaupt keine gute Idee. Man kann sich ja fragen, was haben denn die Naturwissenschaftler dann gesagt? Die waren ja auch zum Teil Atheisten und die hatten dann eigentlich keine wirkliche Vorstellung und haben sich dann in so etwas geflüchtet, wie so eine Art Urzeugungstheorie, so hat man das genannt. Also die Idee, dass diese Organismen einfach in einer Art Selbstorganisation in ganz kurzer Zeit entstehen. Bei Diderot beispielsweise, der redet dann vom Elefanten, der in einem Gärtümpel entsteht. Ja. Man sieht schon, das ist natürlich eigentlich keine gute Theorie, ist eigentlich überhaupt keine Theorie. Das ist ganz und gar unwahrscheinlich, dass so hochkomplexe Organismen einfach so durch eine Selbstorganisation entstehen, wie ein Kristall vielleicht. Das heißt, bis zu Darwin hatten wir eigentlich ein Patt zwischen den Naturwissenschaftlern, die hatten eigentlich auch nur eine Art Wundertheorie mit dem Gärtümpel, und den Religiösen, die dann gesagt haben, ja, Gott hat es erschaffen. Das war dieses alte, diese alte Uhrmacher-Idee, ja. Man findet im Wald eine Uhr und dann kommt man natürlich auf die Idee, dass jemand die gemacht haben muss und dass die nicht einfach so vom Baum gefallen ist. Und Darwin hat dieses Gleichgewicht ja dann sehr stark verschoben in dem Moment, wo er gesagt hat, wir haben jetzt eine Theorie, die das plausibel macht. Und das haben die Religiösen eigentlich nicht wirklich gut verkraftet, sozusagen, dass ihr Schöpfergott einfach überflüssig wurde. Ja, und an diesem Problem haben sie dann jetzt oder arbeiten sie eigentlich seit 150 Jahren weiter herum, dass der Schöpfer im Prinzip überflüssig wurde durch Darwin. Das ist schon eine sehr starke Kränkung auch dieses religiösen Weltbildes. Ja, das beruht ja in der Regel darauf, dass es einen Schöpfer gibt.
Und Intelligent Design ist die gleiche Annahme von dem Schöpfergott oder ist es praktisch nur alter Wein in neuen Schläuchen?
Genau, und jetzt haben sie natürlich versucht, also aus verschiedener Richtung, diesen Schöpfergott, das höhere Wesen, in irgendeiner Form doch wieder zu aktivieren. Und das kann man jetzt in dieser ganz einfachen Form, wie ich es vorhin gesagt habe, zu sagen, die Naturwissenschaften, das ist, was die erzählen, ist alles gelogen, ist alles falsch. Die Welt ist 10.000 Jahre alt und diese Physik, die das sagt, dass die Welt viel älter ist, stimmt nicht. Das wäre sozusagen die rohste Form, wenn man so will. Und dann haben die natürlich viele dieser religiösen Autoren auch gesehen, dass sie damit nicht gut weiterkommen. Damit legen sie sich ja nicht nur mit der Biologie an, sondern auch mit der Chemie und der Geologie und der Physik und so weiter und hat dann alternative Modelle sich überlegt. Und das Populärste, das haben Sie gerade angedeutet, war dann dieses sogenannte Intelligent Design. Das kommt jetzt aus dem Englischen, gibt es aber bei uns natürlich auch. Das heißt, die Idee, dass es die Evolution gibt, die kann dann ablaufen, wie wir sie auch beobachten. Damit legen Sie sich schon mal nicht an mit den anderen Naturwissenschaften. Aber Gott steuert die Evolution. Also er steuert praktisch diesen Prozess der Evolution, zum Beispiel indem er die Mutationen vorselektiert. Das hat zum Beispiel noch der Papst, der Ratzinger Papst hat sowas mal spekuliert. Oder indem er in den Prozess der natürlichen Auslese in irgendeiner Form eingreift. Das heißt, diese Intelligent Design-Idee ist dadurch nicht gegen die Evolution als solche, sondern behauptet, die Evolution sei gesteuert, von Gott.
Sie haben jetzt erwähnt, der Papst Ratzinger, das war der
Ja, Benedikt.
vorherige, genau,
Genau.
jetzt ist wieder ein neuer Papst da. Wie hat sich das denn grundsätzlich so in den letzten Jahrzehnten, also seit Darwin sind ja schon einige
Ja.
Generationen jetzt auch an Gläubigen oder an Kreationisten gekommen und gegangen, hat sich da die Einstellung zu der ja auf eher naturwissenschaftlichen Prinzipien gründenden Evolutionstheorie verändert? Also klar, das Intelligent Design ist ja eine Anpassung
Ja, ja.
an diese Reibung. Also sehen Sie das, dass da aus den Bereichen der Kirchen eine Annäherung an wirklich die wissenschaftliche Basis der Evolutionstheorie passiert oder gar nicht? Oder was dazwischen?
Man hat eigentlich zwei auseinanderklaffende Richtungen. Das eine wäre so mehr evangelikal, vielleicht auch aus dem Islam jetzt strengere Richtungen, die denken, dass wenn sie der Evolution nur ein Stück weit einen Finger geben, ja, dann haben sie verloren. Ja, wenn man zugibt, dass das nicht stimmt, was da in der Bibel steht mit den 10.000 Jahren, dann ist man auf dem abschüssigen Ast und dann hat man verloren. Das machen die großen Kirchen, haben dann gesehen, die sind ja auch an den Universitäten und so weiter. Das war dann schwierig, so eine Fundamentalopposition zu machen und haben dann versucht, das irgendwie abzufedern. Letztlich läuft es darauf hinaus, ist mein Eindruck, dass sie versuchen, diese Frage eigentlich zu umgehen. Letztlich sich da gar nicht mehr darum zu kümmern und zum Beispiel zu sagen, auch das, was also in der Bibel steht mit der Schöpfungsgeschichte, das ist dann eine metaphorische Erklärung, das geht um was ganz anderes und so weiter. Das heißt, die haben versucht, den Konflikt zu vermeiden, indem sie dieses auch, was Schöpfung bedeutet, eigentlich zunehmend im Unklaren ließen und so vage nur noch irgendwie darüber reden.
Das gibt es aber ja auch von der anderen Seite. Gerade Stephen Jay Gould ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, der ja dann sehr stark versucht hat, das zu trennen, was überhaupt die Fragestellungen sind, was Religion versucht zu beantworten, eher die normativen, ethischen, moralischen Fragen und die Naturwissenschaften, die sich dann mit der Beschreibung der Welt beschäftigen und das möglichst zu trennen.
Genau,
Und
das wäre sozusagen eine Möglichkeit, wie man den Konflikt ausweicht. Das Problem ist halt, dass in der Bibel natürlich schon eine Faktenbeschreibung steht erstmal und wenn man die irgendwie ernst nimmt, also das ist sozusagen, tut man die Bibel, wie sie steht, wie sie dasteht, die Schöpfungsgeschichte ein Stück weit entkernen oder auf eine andere Ebene heben, das kann man natürlich machen, aber vielen Gläubigen ist es dann zu wenig. Ja.
da ist ja schon auch ein Widerspruch angelegt in der Evolution und diesen Schöpfungsgedanken, weil dem Menschen sonst eine besondere Rolle zukommen würde, sozusagen, oder aus dem religiösen Gedanken heraus sollte. Und wenn es nicht so ist, dann wird es wiederum schwierig, diese religiösen Ideen zu begründen. Das
Ganz
ist, glaube
genau,
ich.
es steht ja auch drin, Gott hat die Menschen nach seinem Bilde erschaffen und so weiter. Also es ist ein spezielles Verhältnis, ja, auch mit der menschlichen Seele und so weiter. Und wenn man jetzt sagt, dass der Menschen letztlich ein Produkt von Zufall und Notwendigkeit sind, ja, dann nimmt das natürlich ein bisschen dieses Gewollte, ja, oder sozusagen, das nimmt dem weg. Und das ist nicht so einfach. Also ich selbst bin religiös unmusikalisch. Ich sehe aber, wie andere Menschen, wie religiöse Menschen damit halt einfach kämpfen mit diesem Konflikt. Ja, und das ist nicht so einfach dann aufzulösen für sie.
Ein Argument wollte ich noch anführen, das von Intelligent Design angeführt wird, ist ja, dass es sozusagen am Ende muss ja irgendwo Leben entstanden sein, also die erste Zelle
Ja,
des.
ja.
Und es sind so komplexe Organismen, dass das nicht zufällig möglich sei, weil, ne, so eine nicht reduzierbare Komplexität, sonst funktioniert es gar nicht, wenn es nicht sehr, sehr viele komplexe Elemente hat, kann eine Zelle nicht funktionieren und deshalb kann das nicht zufällig entstanden sein.
Genau, das ist ja zum Teil auch wirklich schwierig. Also diese Organismen sind ja komplex oder die erste Zelle, die Entstehung des Lebens ist ja oder der ersten Lebewesen müsste man sagen, ist eine immer noch zum Teil rätselhafte Geschichte, wie das genau abgelaufen sein kann. Und was sie dann tatsächlich gemacht haben, ist, dass sie sich sehr komplexe Phänomene rausgesucht haben, für die es vielleicht auch noch gar keine Erklärung gibt. Ja, das kann jetzt sein, kann man ja mal dahingestellt lassen, dass es irgendwelche Strukturen biologischer Art gibt oder das Leben überhaupt, die ersten Zellen und so weiter, wo verschiedene Dinge ineinander greifen und man sich schwer vorstellen kann, wie kann das sein, dass Dinge, die ineinander greifen, so allmählich entstanden sein können? Ja? Und es ist für die Biologen ja eigentlich auch eine tolle Herausforderung, sagen wir es mal so, sich diese Dinge dann anzuschauen und dann vielleicht doch eine Erklärung zu finden. Und das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, dass man dann Rätsel noch hat. Das wäre ja auch langweilig, wenn es keine Rätsel mehr gäbe. Es gibt dann diese Rätsel. Und die versuchen dann, haben den die Kreationisten oder Intelligent Design Leute hat dann in den Vordergrund gerückt und dann haben Biologen halt versucht, das doch zu erklären. Also ich finde das eigentlich eine spannende Geschichte. Es ist auch als solches völlig legitim, das so zu machen, von beiden Seiten.
Zu dem Punkt kann man auch noch erwähnen, wir haben in Episode 91 mit der Kerstin Göpfrich gesprochen über künstliches Leben. Also wer da mal reinhören
Ja.
möchte, wie man mit DNA praktisch künstlich auch Leben erzeugen könnte oder woran gearbeitet wird.
Ja.
Und das Interessante ist ja eigentlich auch, dass diese kreationistische Idee, es gibt einen Designer, einen Gestalter, einen Schöpfer, der
Ja.
irgendwas produziert hat, das entspricht natürlich so unserer Alltagslebenserfahrung. Ne? Wenn irgendein
Genau.
komplexes Produkt vorhanden ist, dann hat es irgendjemand gestaltet und hergestellt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch keine Antwort auf die Frage, wo kommt irgendwas her? Weil wenn ich jetzt ein komplexes Produkt habe und jemand hat es gestaltet, dann ist dieser jemand ja noch viel komplexer als das Produkt selber. Das heißt, ich verschiebe ja eigentlich die Antwort auf die Frage, wo kommt es her, nur noch mal eine Ebene ins noch komplexere, weil es stellt sich ja dann die Frage, wo kommt dann dieser Schöpfer her? Was ist dann wirklich die Ursache sozusagen?
Genau, und Darwin hat es sozusagen diesen Knoten durchschlagen, indem er gesagt hat, es braucht eben nichts Komplexeres, sondern einen eigentlich relativ einfachen Mechanismus und viel, viel Zeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir reden ja von Milliarden Jahren. Also das war ja auch das Problem natürlich der Naturwissenschaft im 18., 19., ja, im 18. vor allem Jahrhundert noch, dass sie ganz andere Zeitvorstellungen haben. Ja, das Maximum waren 100.000 Jahre und 100.000 Jahre genügt halt einfach nicht. Man muss dann schon von sehr viel mehr Zeit reden und diesem. Aber er hat dann letztlich diesen einfachen Mechanismus genommen, der dann was Komplexes entstehen lassen kann. Das ist schon sehr spannend. Eigentlich.
Und das Spannende ist ja, dass die Evolutionstheorie dann so viele weitere Fragen auch beantworten kann, die uns betreffen. Also verschiedene Verhaltensweisen, die wir Menschen zeigen, können ja dann auch wieder durch die Evolutionstheorie miterklärt werden. Und da haben sie sich ja mit vielen Themen beschäftigt. Ich finde es mega spannend. Unter anderem zum Beispiel aktuell auch das Thema Sexualität, Beziehungsgestaltung zwischen
Ja.
Menschen. Auch das kann man ja auch evolutionär begründen, wie wir Menschen uns in Beziehungen und im Bereich Sexualität verhalten.
Genau, wenn man mal annimmt, dass die Evolutionstheorie recht hat, und davon gehe ich auch, dann war das spannend. Wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, dass es natürlich bestimmte Merkmale oder Verhaltensweisen gibt, körperliche Merkmale, Verhaltensweisen gibt, die erstmal irritierend wirken. Und man muss sich zum Beispiel auch bei Menschen Kunst oder auch, was ist denn mit unserem Liebesleben? Ja, und da haben sich dann die Biologen oder evolutionären Psychologen, was im Prinzip eine Unterform der Biologen ist, kann man sagen, hat auch für Menschen Gedanken gemacht, wie man diese oft etwas schwierigen Dinge erklären kann. Auch zum Beispiel sowas. Ein ganz spannendes Thema war immer alles, was so in Richtung selbstschädigend geht. Ja, das wusste schon Darwin. Also der Pfau, klassisches Beispiel war der Pfau. Ja, mit diesem riesigen Federschweif, den er da hat. Das ist natürlich auch in der freien Wildbahn natürlich auch eine gefährliche Angelegenheit. Ja, ein Raubtier wird ihn einfach schneller erwischen. Oder er ist ganz viel, viel auffälliger. Oder Vögel, die ganz laut singen. Ja, dann macht man ja auch Raubtiere vielleicht oder Feinde auf sich aufmerksam und so weiter. Das heißt, dass es diese ganze Gruppe von sogenannten, von eigentlich selbstschädigenden Verhaltensweisen oder Merkmalen auch gibt. Das war eine ganze Zeit mal ein ganz spannendes Thema, rätselhaftes Thema. Inzwischen ist es relativ gut gelöst. Soll ich es Ihnen sagen? Darf ich es auflösen? Diese Sachen sind Signale, die innerhalb der Gruppe, in der Regel auch in der Paarauswahl, sexuelle Selektion, also wenn man einen Partner oder eine Partnerin sich sucht, eine Rolle spielen als Signal. Und zwar, wenn ein Tier oder ein Mensch etwas tut, was erkennbar unsinnig, schädigend, potenziell schädigend, sogar vielleicht tötend ist, beweist dieses Individuum, wie fit es eigentlich ist. Ja, das hat man dann die Handicap-Theorie genannt. Das heißt, dieser Pfau, der diese enormen Federn produziert und trotzdem überlebt, beweist, wie fit er eigentlich ist, dass er sozusagen so etwas Irres machen kann und trotzdem noch überlebt. Und bei Menschen gibt es ja ganz viele solche Beispiele. Also, und man sieht auch gleich, dass die in der Partnerwahl oder auch ein bisschen, um Rang zu gewinnen, in der Gruppe eine Rolle spielen. Denken Sie an Motorradfahren, ja, dann fahren die im Frühjahr, geht es dann wieder los. Dann wird mit so einem Motorrad mit 200 über die Autobahn gebrettert. Das ist natürlich eigentlich schon sehr gefährlich. Und da sterben auch ganz viele. Das ist aber Teil dieses Deals. Ja, nur weil so viele sterben, ist es sozusagen ein aussagekräftiges Signal, dass die, die überleben, auch wirklich fit sind. Früher sind sie auf Berge gestiegen oder Komasaufen wäre so ein Beispiel. Ja, man kann so viel trinken und ist trotzdem noch in der Lage, was weiß ich, mit dem Auto zu fahren, manchmal dann eben auch nicht. Das sind alles, ja, Sie schauen, das sind Sachen, die man eigentlich nicht so toll findet. Ja, und dieses Ganze, auch was in Richtung dies in der Jagd oder auch im Krieg ist vielleicht, ja, da beweisen dann diese Individuen, wie fit sie sind. Wir finden vieles davon nicht so toll, aber es ist biologisch in uns angelegt. Und eben auch in anderen Tieren.
Bei den Jugendlichen denke ich natürlich sofort an das noch nicht voll entwickelte Frontalhirn, das dann eben auch sozusagen die Antizipation der Konsequenzen von Verhalten noch nicht so ganz in jeder Situation ermöglicht und die Risikoabschätzung nicht unbedingt präzise abläuft, um es vorsichtig zu formulieren.
Das wäre die psychologische Theorie, die sagen würde, die sind einfach noch unreif. Und die biologische Theorie sagt, nein, werden darauf programmiert. Sie müssen das, ja, machen. Es gibt ja auch diese Initiationsriten bei vielen von diesen Naturvölkern. Die sind auch ganz, ganz gefährlich. Ja, und die sind natürlich, wird es den Jugendlichen nicht nur aufgedrückt, sondern das ist eine Art ganz wichtiger Konkurrenzkampf, wo sie beweisen können, wie gut sie sind. Also ich denke, dass es tatsächlich nicht nur Unreife ist, es ist auch Unreife. Ja, das ist es sicher auch, aber nicht nur, sondern dass es auch tatsächlich in uns Menschen angelegt ist. Sonst würden wir es bei anderen Tieren nicht ähnlich finden.
Eine grundsätzliche Frage, die ich mir oft stelle, wenn es um so Ableger oder um das Weiterdenken der ursprünglichen Darwinschen Evolutionstheorie geht. Oft war ja eine Kritik oder ist auch eine Kritik, das ist ja eine Hypothese, wie kann man das wirklich beweisen? Und seit Darwin sind, muss man ja auch sagen, aus menschlicher Perspektive mal gerade knapp 10 Generationen vergangen. Das ist noch keine große Sample Size, aber ich weiß, dass man so einfache Mechanismen von Selektion, Mutation und Selektion bei Bakterien, die haben eine Generationszeit von 20 Minuten oder so, da kann man das schon nachweisen. Da hat man einzelne Aspekte dieser Evolutionstheorie sehr gut nachvollziehen können im Labor, also unter Laborbedingungen. Das ist ja für viele auch immer wichtig. Und Dann, Sie haben auch angesprochen, die evolutionäre Psychologie, die ist ja
Ja.
dann dabei oft dann der Kritik ausgesetzt. Ja, das sind Plausibilitätsargumente, bestenfalls. Aber wie groß ist da der Fehlerbalken? Wie fest ist das wissenschaftliche Fundament von den verschiedenen Verästelungen, die die Evolutionstheorie seit Darwin genommen hat, heutzutage?
Also es sind jetzt zwei spannende Punkte. Den ersten ganz kurz noch. Wir wissen, dass das tatsächlich effektiv funktioniert. Denken Sie an Antibiotika, die Wirkung von Antibiotika. Wenn Sie in Antibiotika zu viel geben, das ist ja ein Selektionsdruck auf die Bakterien, züchten Sie resistente Keime. Und das ist ja das, was in den Krankenhäusern dann passiert. Dann haben Sie multiresistente Keime in den Krankenhäusern und haben kein Antibiotikum mehr und dann sterben die Leute. Das heißt, das wäre ein jetzt nicht so schönes, aber ein sehr plastisches, ein sehr offensichtliches Beispiel, wie dieser Darwin'sche Mechanismus zumindest auf dieser Ebene funktioniert. Das Zweite jetzt zu dieser evolutionären Psychologie, ist es nicht nur unsere Vorurteile, die wir halt in die Biologie projizieren, geht ja auch gut, weil in der Biologie gibt es alles und da findet man auch alles. Ja? Das ist ja auch ganz einfach. Ja? Der eine beweist aus der Biologie, dass wir monogam sind und der andere beweist aus der Biologie, dass wir eigentlich Hippies im Herzen sind, die gerne keine festen Beziehungen haben und ganz viele Partner haben und so weiter. Wie können wir das denn sozusagen aus dieser Ebene des naja, auch des persönlichen Geschmacks und der vielleicht der sogar politischen und sozialen Vorlieben rausholen. Und da gibt es, finde ich, eine ganz offensichtliche, für Biologen offensichtliche Methode. Und zwar gibt es eine sehr starke Korrelation zwischen dem Körper eines Organismus, eines Tieres und seinem Verhalten. Das leuchtet auch unmittelbar ein. Wenn Sie ein Raubtier haben, dann braucht es bestimmte Zähne. Und braucht eine bestimmte Art von Verdauung, weil das dann Fleisch vielleicht ist. Ja, wenn Sie einen Pflanzenfresser haben, brauchen Sie dann einen Vormagen und so weiter, brauchen Sie ganz anderes Verdauungssystem. Das heißt, wenn wir uns den Körper eines Tieres anschauen, wissen wir ganz viel über sein Verhalten. Und das gilt natürlich auch für Menschen. Warum soll das nicht gelten? Und das gilt auch für diese umstrittenen Themen. Das heißt jetzt mal konkret, diese Frage, die wir angesprochen haben, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, mit dem Liebesleben der Menschen gibt es Merkmale, die mit einer bestimmten Form des Liebeslebens korrelieren. Und das ist eigentlich relativ klar, wenn Sie das zum Beispiel mit dem Säugetiervergleich oder Primatenvergleich sehen, dann sehen Sie, dass Primaten, die in monogamen Gruppen oder in kleinen Harems leben, ein Merkmal haben, was die Primaten, die in so hippieartigen Großgruppen leben, wie die Schimpansen, nicht haben. Und ich nehme mal, es gibt sogar verschiedene Merkmale, ich nehme mal das Offensichtlichste, was schon lang bekannt ist, das ist einfach die Hodengröße. Alle, die in monogamen Gruppen leben, wie zum Beispiel Gibbons oder kleine Harems wie Gorillas, haben die Männchen kleine Hoden. Warum? Ein kleiner Hoden genügt, um für Nachwuchs zu sorgen. Da braucht man dann 30 Gramm oder was die wiegen. Ja, oder 20 Gramm. Wenn Sie in einer Gruppe leben wie die Schimpansen, wo die Weibchen mit allen Männchen sich der Gruppe paaren, bekommen Sie einen Selektionsdruck auf Hodengröße, weil diese Männchen ganz viel Sperma produzieren müssen, weil sie konkurrieren mit den anderen Männchen um Sperma. Ein Schimpanse beispielsweise hat 200 Gramm schwere Hoden. Das muss man sich mal vorstellen, 200 Gramm und ein Gorilla nur 30 Gramm. Das heißt, dieses Merkmal, und es gibt noch viele andere, korreliert mit dem Verhalten, in diesem Fall mit dem Liebesleben. Und wenn wir das jetzt auf den Menschen übertragen, sehen wir, dass wir Menschen sehr kleine Hoden haben. Das ist eigentlich ein sehr klares Signal, dass wir für so eine hippieartige Großgruppe, wo jeder mit jedem ständig ins Bett geht, gar nicht gemacht sind. Wir Männer zumindest nicht. Ja, also so macht man das, dann schaut man sich einfach den Körper an und kann dadurch über das Verhalten Aussagen machen.
Und Menschen leben ja viel mehr Sexualität, als eigentlich für die Fortpflanzung nötig wäre, könnte man sagen. Also jedenfalls bei den meisten Menschen ist es so.
Auch natürlich eine super spannende. Ich habe mal jetzt im Vortrag, ich habe es immer gesagt, wir haben tausendmal nichts passiert. Wenn man das mal so überschlägt, haben wir etwa heute in unserer heutigen Gesellschaft ungefähr tausendmal gehen wir miteinander ins Bett für ein Kind. Das wirkt sehr ineffektiv. Ja, das ist ja was eine Zeitverschwendung. Und jetzt ist, als Biologe denkt man natürlich, hat es eine Funktion. Dann sagen die Leute natürlich, ja, das machen die Menschen, weil es Spaß macht und entspannt und so weiter. Das ist ja auch alles richtig. Nur Spaß machen als solches ist noch kein richtig gutes Kriterium. Das ist, wenn Sie sagen, ja, warum essen wir? Dann sagen Sie, ja, weil es schmeckt mir. Aber das verweist ja nur darauf, dass es mir schmeckt, dass ich das lustvoll finde, weil ich dann Dinge aufnehme, die für meinen Körper wichtig sind. Ja? Das heißt, die nächste Frage wäre dann, warum macht das Spaß? Das heißt, da muss es irgendwas geben. Und das ist jetzt tatsächlich interessant. Man hat dann gedacht, das ist vielleicht eine Dekadenzerscheinung. Ja, das heißt, dass die Menschen das heute machen, vielleicht mit den Verhütungsmitteln, weil sie es können. Man benutzt es ja wie so eine Droge vielleicht. Und dass die Menschen früher das nicht gemacht haben. Das Interessante ist, dass wenn man sich diese sogenannten Naturvölker anschaut, die Kung in Südwestafrika zum Beispiel oder so, dass die auf ähnliche Zahlen kommen. Das heißt, und es ist auch in der Biologie angelegt, zum Beispiel allein dadurch, dass wir Männer nicht wissen, wann eine Frau ihre fruchtbaren Tage hat. Bei vielen Säugetieren wird es ja klar signalisiert, das wäre sozusagen nochmal ein körperliches Merkmal, wenn sie irgendwelche Kühe oder so oder bei Hunden, dann wird es signalisieren, die Weibchen das und dann kommen die Männchen und sonst eben nicht. Wir wissen das ja gar nicht. Wir können das nicht machen und weil wir das nicht wissen, müssen wir tatsächlich viel häufiger miteinander schlafen. Das heißt, die Biologie zwingt uns geradezu dazu, das häufig zu tun. Jetzt kann man sich fragen, warum. Die Haupterklärung ist, oder es gibt zwei Erklärungen. Die eine ist, am Anfang einer Beziehung, dadurch lernt man sich natürlich viel besser kennen. Ja, wenn man so intim miteinander zusammen ist, lernt man natürlich den anderen viel mehr kennen, kann diese Person auch vielleicht besser abschätzen, das Interesse dieser Person. Und später ist es dann, dass diese Beziehungen dadurch stabilisiert werden, dass man einfach immer wieder einen Anlass hat, zusammenzukommen. Also es gibt sozusagen viele Gründe, warum wir das tun, auch aus biologischen Gründen, warum Menschen das tun. Es ist also nicht gegen die Biologie, dass die Menschen so häufig miteinander ins Bett gehen.
Aber ja auch, wenn man nicht mehr im fortpflanzungsfähigen Alter ist, passiert es ja trotzdem.
Ja, oder auch während der Schwangerschaft und so weiter. Ja, das heißt, diese Sexualität hat diese anderen Funktionen, nämlich dass es diese Paarbindung stabilisiert, so würde man das sagen. Dass es dieses emotionale Band, das existiert in einer Beziehung, dass es das natürlich durch diese gemeinsame Intimität und gemeinsame Lust natürlich noch stärker macht.
Aber wäre das biologisch nicht ausreichend, dass man sagt, wenn die Kinder 6, 7 Jahre alt sind, ne, müsste eigentlich diese Beziehung auch nicht weiter bestehen, weil so die sind aus dem Gröbsten, sage ich jetzt mal, raus und dann kann jeder fröhlich seines Weges gehen?
Ja, da könnte man aber eigentlich auch sterben. Ich meine, warum leben wir überhaupt so lang? Das ist ja eigentlich auch eine interessante Frage. Also sozusagen, dann kann man seinen Weg gehen, vielleicht nochmal eine neue Familie gründen, machen ja auch viele. Aber dann wären die Älteren sozusagen überflüssig. Die älteren Erwachsenen oder sogar die Großeltern. Bei den Frauen ist das ja sozusagen noch krasser. Da wird ja die Fortpflanzung regelrecht abgeschaltet. So um die 40, 45, da wird es abgeschaltet. Bei Männern geht es ja theoretisch noch weiter. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum sterben die dann nicht einfach, sondern leben dann noch 40 Jahre? Ist das nicht die essen ja auch den anderen vielleicht das Essen weg, ja? Das ist, man muss sich ja das mal in einem Naturzustand vorstellen. Was soll das überhaupt, ja? Und sie werden ja dann sehr alt. Und der Punkt ist, dass diese Kinderaufzucht oder das, was wir in unseren Gruppen haben, ja nicht mit nach 7 Jahren vorbei ist. Was machen sie danach noch? Sie tun die vielleicht, brauchen nicht mehr so diese Art vielleicht von Schutz und Ernährung, aber sie brauchen noch Ausbildung und sie brauchen Erfahrungen. Die Alten sind beim Menschen die Erfahrungsträger. Die kennen die alten Geschichten, wissen, was wo ist. Das heißt, die Alten haben eine ganz, ganz entscheidende Funktion in dem Weitertragen des Wissens gehabt. Ja, jetzt nicht mehr ganz so wichtig, heute haben wir das Internet und so weiter. Aber man muss sich ja vorstellen, das ist entstanden in Zeiten, als es noch keine Bücher gab, als wirklich das Wissen von den Alten weitergetragen wurde. Und man kann sich vorstellen, wenn die Alten nicht gewesen wären, wäre dieser ganze Kulturprozess, was wir als Kultur bezeichnen, ja, dieses Weitererzählen von Mythen, auch von Wissen, von Erfahrungen, hätte in dieser Form gar nicht stattfinden können. Das heißt, wir brauchen die Großeltern, wenn man so will. Diese Großeltern haben eine ganz entscheidende, ganz wichtige Funktion und die Eltern. Und das hört eben dann nicht auf, nicht irgendwann schon noch ein paar Jahren oder so auf, sondern ist im Prinzip, solange sie leben, können sie das tun.
Das ist ein super interessanter Aspekt von der ganzen Evolutionsidee, die ja ursprünglich eher auf der, also wirklich biologisch im Sinne von genetisch oder als Teilaspekt auf der genetischen Ebene passiert. Richard Dawkins hat ja auch das viel beachtete Buch, also populärwissenschaftlich verarbeitet, das Selfish Gene, das egoistische Gen. Da geht es ja um die Vererbung von Genmaterial, von DNA-Abschnitten. Und auf der Ebene lässt sich das aus meiner Sicht, finde ich, noch sehr viel einfacher in Anführungsstrichen oder plausibler nachvollziehen, wie da die Selektion und die Mutation passiert. Und jetzt haben Sie aber auch die Ebene angesprochen, Kultur hat auch einen Einfluss darauf oder kulturelle Effekte. Und da wird es ja dann interessant, aber auch gleichzeitig sehr fuzzy. Was wirkt da auf was? Weil die kulturelle Evolution, die wir als Menschheit jetzt, als Spezies durchmachen, das sind ja Weiterentwicklungen, die dann aber wieder rückkoppeln auf allein die Tatsache, dass Menschen seit ein paar zigtausend Jahren bedeutend älter werden. Das gab es ja vor ein paar hunderttausend Jahren auch nicht. Da wurden die Menschen im Schnitt, weiß ich nicht, 30 Ungrad, das ist so ungefähr das fortpflanzungsfähige Alter. Älter wurden sie im Schnitt gar nicht. Und dann waren die Weisen in der Gruppe, in der Sippe, waren dann die 40-Jährigen. Das waren wir jetzt von heute. Und das ist ja evolutionär gesprochen recht neu. Und diese kulturelle Evolution passiert ja scheinbar auch viel schneller und ist aber auch aus meiner Sicht viel schwerer greifbar oder beschreibbar, wie da auch die Wechselwirkungen sind, weil diese Mutation und Selektion, das passiert ja dann doch, oder ist eine Frage eigentlich, passiert das nicht hauptsächlich auf der genetischen Ebene? Weil Dawkins hat das ja auch für die kulturelle Ebene mit diesem Meme-Begriff eigentlich gesagt, dass auch kulturelle Begriffe dieser selben Art von Selektion unterliegen.
Super spannend. Ganz kurz nochmal zu dieser, wie alt sie wurden. Das ist natürlich schwierig festzustellen im Nachhinein. Mit diesen 30 Jahren, das ist ja ein Durchschnitt und der entsteht auch dadurch, dass die Kindersterblichkeit so hoch ist. Das heißt, da gab es auch schon immer Individuen, die alt wurden. Jetzt weiß man nicht genau, wie alt sie wurden. Ich war mal bei den Hadza in Tansania und dann haben wir gefragt und dann hat der eine, wie alt sie denn sind, die haben ja keine Aufzeichnung, da hat der eine gesagt, ich bin so alt wie der Baum. Ja, da kann man sich noch was vorstellen. Und der andere, das fand ich eigentlich fast noch besser, der hat gesagt, ich war schon immer da. Ja, das heißt, ich war schon immer, das heißt, man weiß natürlich nicht so genau, wie alt sie wirklich wurden, aber sie wurden zum Teil in einzelne Individuen, wie bei uns, wurden dann auch schon älter. Also das hat man da schon drin. Jetzt aber zu dem anderen Punkt, der natürlich wahnsinnig spannend ist. Was ist da eigentlich passiert mit dieser ganzen Kultur, dass die so eine Eigendynamik hat bei Menschen und so weiter? Menschen sind ja von Natur aus Kulturwesen. Ja, das ist ja nichts, was sozusagen gegen die Biologie ist, sondern wir sind in der Lage, wie übrigens auch andere Tiere, zu lernen. Das ist ja die Basis dessen. Wir sind nicht instinktgesteuert, wie eine Ameise vielleicht, wo sozusagen jeder Schritt wie von den Genen vorher bestimmt wird, sondern höhere Tiere und die Menschen besonders sind eigentlich ein Stück weit offen, frei, wenn man so will. Ja, ein Stück weit ein unbeschriebenes Blatt, wie John Locke sagen würde. Ja, da kann man verschiedene Sprachen, kann man dann in das Gehirn reinbringen oder verschiedene Erfahrungen und so weiter. Und das ist ja in der Evolution entstanden. Das muss ja einen Vorteil gehabt haben. Der Vorteil des Lernens allgemein und der Kultur, die darauf aufbaut, ist natürlich, dass diese Organismen sich besser an wechselnde Umweltbedingungen anpassen können. Ja, sie sind sozusagen freier in dem, was sie tun und können eben auch lernen. Ja, das gilt natürlich auch für andere, für Hunde, Katzen und so weiter, die lernen dann da und da gehst du besser nicht hin und so weiter. Das heißt, der Selektionsvorteil der Kultur und des Lernens, auf dem das aufbaut, dem Erfahrung machen, ist offensichtlich, dass diese Tiere dann besser eben sich dann doch besser im Durchschnitt in ihrer oder freier in ihrer Umwelt bewegen können und dadurch einen Vorteil anderen gegenüber haben. Das Ganze ist natürlich nicht unriskant. Ja, man kann ja auch Wenn die Evolution sozusagen das nicht mehr ganz eng regelt über die Instinkte, dann können sie auch Unfug machen, falsche Dinge tun. Ja, und ich meine, wenn man sich das mal auf die Kultur überlegt, in diesem kulturellen Erbe sind ja auch ganz viele falsche Ideen drin und unsinnige oder Ideen, die vielleicht früher mal sinnvoll waren, heute nicht mehr sinnvoll sind. Die werden dann mitgeschleppt wie so Mutationen, die nicht ganz letal sind, aber jetzt auch nichts bringen. Letztlich unterliegt das Ganze aber natürlich der Selektion. Wenn Sie etwas lernen als Tier oder als Mensch, oder sich irgendwas zusammenreimen, ja, wie die Welt ist, was nicht der Fall ist, dann werden sie sterben, ja, wenn sie Unfug machen. Und wenn eine Kultur Regeln aufstellt, die nicht funktionieren, dann wird diese Kultur halt über kurz oder lang untergehen, unterliegt quasi der Selektion. Letztlich ist es dann doch wieder rückgekoppelt.
Aber könnte es nicht auch sein, dass falsche Ideen, wenn sie in der Gruppe geteilt werden, dann doch manchmal auch erfolgreich sein können, weil sie vielleicht den Zusammenhalt fördern oder die Gruppe gegen andere Gruppen eben dann auch wieder eben stark macht? Also könnte ich mir jetzt auch
Ja.
vorstellen, dass sowas wie Religion kann ja auch eine nützliche Sache sein, als
Genau.
Beispiel.
Ja, ganz genau. Wenn man sich vorstellt, dass, was weiß ich, dass irgendwelche Dinge von Gott organisiert werden oder von Satan oder so weiter, solange es eigentlich das Verhalten nicht wirklich stört oder sagen wir mal nicht grob einen in eine falsche Richtung bringt, ist es unschädlich und kann, das ist richtig, dieser Gruppe sogar noch eine Kohärenz vielleicht geben, ja, dann hält man sich an Regeln besser, vielleicht moralische Regeln hält man sich dann noch besser und verhält sich gruppenkonformer und so weiter. Das heißt, dass es auf der Ebene dann von Vorteil sein kann. Das ist richtig. Ist dann schwierig. Das ändert sich natürlich auch nach Umweltbedingungen oder wie diese Gruppe dann lebt. Manchmal war was vielleicht sinnvoll und dann gibt es neue, werden die nur Karten neu gemischt, gibt es eine neue Umwelt und dann ist es vielleicht nicht mehr sinnvoll und dann ist es schädlich.
Ist ja auch wieder eine gute Analogie zu der genetischen Vielfalt, die in einer Population herrscht. Da gibt es ja auch nicht nur die eine genetische Variante, sondern es gibt so diesen Genpool oder Variation, aus der dann ausgewählt wird, basierend auf der Umwelt, in der diese Population lebt. Und auf die kulturelle Ebene übertragen ist es ja im Grunde genommen auch nicht anders, wenn wir uns so Menschheit als Population betrachten. Da leben wir in einer Multikulti-Welt. Schon so mehr oder weniger ein bisschen separiert, aber im Grunde genommen gut durchmischt. Jetzt natürlich auch die Frage, wie wirkt da insgesamt die Evolution auf kultureller Ebene? Gibt es da, für mich ist das eine offene Frage, was passiert? Wie sind wir mit unserer A genetischen, aber auch kulturellen Prädisposition gewappnet für das, was da in dieser Welt auf uns zukommt?
Das Erfolgsgeheimnis bisher war eine relativ hohe Freiheit an dem Punkt. Ja, das heißt, es ist ja sogar, also, dass jeder seine so versponnenen Ideen haben kann, wie er will, weil manche von diesen erstmal irren Ideen sich ja dann letztlich doch als richtig oder als zukunftsweisend erweisen. Ja, also da bin ich sozusagen ein großer Verfechter der Meinungs- und Gedanken- und was auch immer Freiheit, auch in der Wissenschaft, ist es natürlich wichtig, dass nicht alles so eingeengt wird und von irgendwelchen Gremien schon vorselektiert wird, sondern dass es halt auch mal unkonventionelle Ansätze geben soll und geben muss und das eben auch in den Gesellschaften. Also, dass jeder, bin ich eigentlich völlig eindeutig, dass es sowas wie eine Meinungsfreiheit auch geben sollte, dass möglichst, dass die Leute auch wirklich alles erstmal erzählen können. Ja, das muss einem nicht gefallen. Mir gefällt auch vieles nicht. Oder ich finde es falsch oder so, wie wir vorhin über den Kreationismus geredet haben. Aber dass man erstmal das zulässt und dass man dann halt Wege findet, wie man dann miteinander interagiert. Und das Wichtige ist, dass man halt auf eine friedliche Weise interagiert und nicht den anderen halt vielleicht totschlägt, ja, oder irgendwie gewalttätig gegen ihn vorgeht. Da muss ich ja die Kreationisten jetzt mal wirklich loben. Also die haben mich öfters eingeladen zu Diskussionen. Ich erinnere mich mal an Waldshut, haben die die ganze Stadthalle von Waldshut angemietet, so eine evangelikale, ganz strenge Gruppe. Und dann war ich auf der Bühne gesessen und habe dann diskutiert mit diesen Leuten und sie waren ausgesprochen höflich und das Ganze ist zivilisiert abgelaufen, ja. Und das haben wir inzwischen zum Teil wieder verloren, ja. Wenn sie wie die arme Frau Vollbrecht in Berlin dann über die Geschlechter vorträgt, gibt es Gewaltaktionen. Und da denke ich, das ist der falsche Weg, ja. Also da müssen wir schon wieder eher zurück und dieses andere Leute niederbrüllen oder auch sonst angehen, das geht meiner Ansicht nach gar nicht.
Und es ist auch nicht auch eine Herausforderung, dass wir in diesen digitalen Räumen ganz andere Verhaltensweisen zeigen, die wir eben sonst evolutionär vielleicht, ne, diese Interaktion ist ja jetzt was ganz Neues, auf die wir nicht vorbereitet sind. Gerade diese Möglichkeit zur Anonymität ist ja nicht unbedingt prädisponierend für besonders guten Umgang.
Das ist tatsächlich ein Problem. Ich denke, wir Menschen sind eigentlich, können mit Anonymität in beiden Richtungen nicht gut umgehen. Ja, wenn uns sozusagen, wenn der Gegenüber anonym ist. Man kennt es, dass man ungern mit Leuten redet, die eine verspiegelte Sonnenbrille zum Beispiel anhaben. Da sieht man das schon. Ja, wenn wir die Mimik oder die Augenbewegung nicht mehr sehen, das ist nicht angenehm. Und wenn die dann völlig anonym sind, diese Personen, dann ist es für beide Seiten nicht angenehm und unangenehm. Und dann gibt es diese Trollsituationen und so weiter. Da denke ich, müsste man in irgendeiner Form tatsächlich sich überlegen, wie man das handelt. Also an dem Punkt müsste man sich tatsächlich überlegen, ob man diese Anonymität in allen Bereichen tatsächlich erlauben kann, weil das führt tatsächlich zu ganz unguten Sachen, die dann passieren.
Da hatten wir ja auch mal ein Gespräch mit Lutz Jenke, wo es um die Frage ging, inwieweit wir Menschen biologisch, aber auch psychologisch auf diese digitale neue Welt vorbereitet sind und was für uns in die Wiege gelegten im Sinne von vererbten und auch erlernten, kulturell erlernten Verhaltensweisen uns da im Wege stehen, uns da konstruktiv zu verhalten und nicht uns gegenseitig da am Ast zu sägen. Ich habe noch ein anderes Thema, was mir immer beim Thema Evolution unter den Nägeln brennt und wo ich mich viel frage, was da auch heute so der Stand ist, auf dem man das erklärt. Ich weiß, das war eine offene Debatte, wie man Altruismus erklären kann, auch im Rahmen der Evolutionstheorie. Ja. Auf welche Gruppe oder auf welcher Ebene wirkt denn diese Selektion? Und bei Richard Dawkins war es das Gen, aber anhand allein dessen ist es relativ schwierig, den Sprung zu machen, dass man so eine ganze Gruppenselektion hat für die Verwandten. Schon irgendwie plausibel mit genetischer Ähnlichkeit. Man teilt ja dann 50 oder dann, wenn man eine Generation weitergeht, 25% des Erbgutes, was ja die DNA ist. Und wie ist da der Stand und wie hat sich das entwickelt, wie man Altruismus erklären kann oder ob das vielleicht nur eingebildet ist? Gibt es das gar nicht?
Naja, der, sagen wir mal, der Familienaltruismus, ja, dass sie sich für ihre Kinder oder Enkel oder Neffen und so weiter einsetzen, der ist eigentlich relativ einfach erklärt durch diese Verwandtenselektion. Ja, wenn sie sich für ihre Kinder einsetzen, setzen sich ja letztlich für ihre eigenen Gene ein. Also das ist eigentlich nicht groß umstritten. Was schwieriger ist, wenn diese Gruppen größer werden und dann die nicht, dieser Verwandtschaftsgrad zu sehr abnimmt, dann kann man das damit nicht mehr so gut erklären. Wahrscheinlich ist es so, dass wir tatsächlich durch die Evolution gelernt haben, aber sozusagen darauf selektiert wurden, dass wir ohne diese Gruppen nicht überleben können. Ja, also ein Mensch alleine ist im Naturzustand, wird ganz schnell sterben, ist dann weg, auch eine Familie alleine. Wir brauchen diese Gruppen von, was weiß ich, 30, 50 Leuten, mit denen die dann sich umgeben. Und denen sind wir in gewisser Weise auf Gedeih und Verderb angewiesen. Auf die sind wir angewiesen. Und da haben wir so eine Art Reziprozitätsprinzip, das heißt ein Gegenseitigkeitsprinzip. Das heißt, alle in dieser Gruppe müssen darauf vertrauen, dass es einigermaßen funktioniert und sie nicht von den anderen liegen gelassen werden oder gemetzelt werden und so weiter oder so. Das heißt, dass wir tatsächlich, naja, die Menschen, die das vielleicht nicht gemacht haben, mit diesem Gegenseitigkeitsprinzip auch mit Nichtverwandten zu arbeiten, haben es vielleicht auch nicht geschafft. Also das scheint schon auch in uns angelegt zu sein, dass wir da sehr weit gehen, auch mit Nichtverwandten, denen also einen sehr großen Vorschuss an Hilfe zukommen lassen. In der Hoffnung, dass wir letztlich natürlich, dass wir es zurückbekommen. Ja, also das ist, ohne das geht es dann in der Biologie nicht. Also das Also sozusagen nur für die anderen was zu tun und nichts zurückzubekommen, das ist sicher egal, ist nicht in der Biologie angelegt. Das geht nicht.
Ja, man sieht es ja auch eigentlich, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Werbetreibende oder im Marketing diese Techniken. Ich gebe dir eine kleine Geste, ich kriege einen Bettelbrief zu Weihnachten, wo eine Postkarte in der Hand gemalt drin ist. Das erweckt dieses Reziprozitätsgefühl. Und man sieht ja an vielen Beispielen, wie das dann auch tatsächlich funktioniert und wie wir darauf anspringen, obwohl wir vielleicht, wenn wir nur unseren Frontalteil uns hier benutzen, sagen, ich bin genervt davon, lass mich in Ruhe. Aber es funktioniert ja irgendwie doch. Und es ist auf einer sehr basalen Ebene wirksam.
Ja, das merkt man ja auch, wie man in den Wald hineinruft, so kommt's heraus oder so. Das heißt, dass wir da schon ganz gut interagieren können. Deswegen können wir auch zum Beispiel mit Haustieren gut interagieren. Mit denen haben wir ja genetisch wenig zu tun. Ja, also das funktioniert ja auch sehr gut. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja auch einen fundamentalen Bereich des menschlichen Lebens, der auf dieser Gegenseitigkeit aufbaut und nicht auf der genetischen Verwandtschaft. Das ist die Paarbeziehung. Man soll ja gerade mit der Frau oder dem Mann oder mit dem man da zu tun hat, eben gerade nicht verwandt sein, sondern man tut sich zusammen, um ein gemeinsames Projekt, diese Familie, die Kinder und so weiter durchzuführen. Das muss ja auch funktionieren auf diesem Gegenseitigkeitsprinzip. Also ich denke, da gibt es schon auch viele Mechanismen. Man hat ja auch diese Hormone, die da funktionieren, angeschaut, das Oxytocin beispielsweise und so weiter.
Oder ja auch wirklich auf molekularer Ebene. Da weiß ich auch nicht, wie sehr das jetzt wissenschaftlicher Konsens ist, aber auch bei der Paarbeziehung und überhaupt der Zweigeschlechtlichkeit, hauptsächlich Zweigeschlechtlichkeit bei Menschen, da gibt es ja auch in anderen Organismen viel mehr. Und es gibt auch Theorien oder eher gesagt Hypothesen darüber, warum das so ist. Und aber auch evolutionär erklärt durch eine möglichst große Nichtüberlappung eigentlich der Immunantwortmöglichkeiten, dieses Major Histocompatibility Complex, MHC, wo man dann ja auch mutmaßt, dass wir Menschen auf einer nicht bewusst wahrgenommenen Ebene erkennen, wie hoch die immunologische Kompatibilität ist und daraufhin auch ein bisschen die Partnerwahl betreffend. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das Stand der Wissenschaft ist oder ob das schon wieder widerlegt ist, aber ich weiß, da gab es viel Forschung dazu.
Genau, das ist ja eigentlich eine interessante Sache, wie man sich seine Partner raussucht. Und sie dürfen nicht zu ähnlich sein. Das wäre dann der Nachteil. Also auch auf der immunologischen Ebene nicht zu ähnlich, aber auch sonst. Ja, man will ja auch vielleicht ein bisschen so im Sinne einer Arbeitsteilung verschiedene Aspekte des Lebens abdecken. Ja, die dürfen aber nicht zu fremd sein. Also das ist dann, es kommt immer drauf an, aber es erklärt vielleicht das andere Suchen natürlich auch diesen Reiz, den was Exotisches für uns macht. Wir haben ja immer diese Rassismusdiskussion, wie schlimm das, wie dass man andere ablehnt. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich kenne so viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die Menschen aus anderen Kulturen oder Erdteilen attraktiver finden als die eigenen. Ja, das ist doch auch ganz wichtig in uns drin. Ja, wir haben sozusagen dieses, dass wir gerne was haben, was diese eigene Gruppe wird natürlich geschaut, dass es der gut geht, aber gleichzeitig ist so ein bisschen Genauffrischung offensichtlich auch immer ist eine hohe Attraktivität, ja, die Leute haben. Ja, wir haben ja beides in uns.
Das Leben in so einer Gruppe. Sie hatten ja vorher auch noch mal gesagt, dass eben Menschen eben alleine eigentlich nicht überleben könnten, auch als kleine Familie, bringt ja dann doch auch wieder eine Herausforderung für diese Paarbeziehungen und Gestaltungen, wie sich das entwickelt hat und für die Partnerwahl.
Es ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, dieses Modell, das wir Menschen haben, Paare in größeren Gruppen. Es gibt so ein paar, auch bei den Primaten, Zebras leben auch so, bei den Mantelpavianen leben so. Das ist sehr komplex, weil sie natürlich ganz verschiedene Dinge gegeneinander abwägen müssen. Sie müssen sich in dieser großen Gruppe bewegen, müssen da so zum Beispiel auch mit der Konkurrenz, ja, mit den anderen Männern umgehen können. Gleichzeitig müssen sie natürlich gucken, dass ihre eigene Kleingruppe in Ordnung ist. Das ist eine sehr schwierige, also psychologisch auch hochkomplexe Geschichte. Und deswegen ist es wahrscheinlich relativ selten, obwohl es natürlich Vorteile hat. Man hätte sozusagen diese Vorteile dieser kleinen Gruppe. dann wird geguckt, dass auch jetzt niemand so leicht hinten runterfällt, weil es immer jemand gibt, der sich auch um die Kinder kümmert. Andererseits haben sie den Vorteil dieser größeren Gruppe, des Schutzes und so weiter. Ist sehr selten, führte wahrscheinlich zu einigen auch Anpassungen beim Menschen, diese Kombination von Paaren in größeren Gruppen. Ja, das ist praktisch unser Modell, das wir haben. Wir bewegen uns ganz gut, aber es ist auch nicht ganz unproblematisch. Ich fand es immer ganz spannend. Ich gucke mich immer gerne, diese Mafia-Filme finde ich immer ganz spannend. Ja, der Pate, oder es gibt ja auch viele andere. Da wird es ja eigentlich diskutiert mit den Solidaritäten zwischen dieser eigenen Mafia-Gruppe, das wäre sozusagen die Familie, und diesem größeren Staat, in dem man sich bewegt, die ja dann zum Teil auch andere Moralvorstellungen haben. Und was passiert, wenn die gegeneinander gehen? Ja, da muss man zum Beispiel für die eigene Kleingruppe, muss man dann, was weiß ich, vielleicht einen Ehrenmord begehen, aber in diesem größeren Umfeld, in dem man sich bewegt, ist das dann nicht mehr zulässig und so weiter. Ich denke, die sind deswegen auch so faszinierend, solche Mafia-Filme, weil die genau dieses Spannungsfeld aus Familie und größere Gruppe nochmal auf einer bisschen anderen Ebene durchdiskutieren.
Und jetzt haben Sie über Filme gesprochen, auch gerade. Diese kulturelle Evolution hatten wir auch angesprochen. So das Thema Kunst, Kreativität und Gestaltung. Wie kann man das evolutionär erklären? Warum ist Musik eine sinnvolle Sache? Also ist es nicht irgendwie auch eine Zeitverschwendung?
Also das wäre natürlich ein eigenes Thema, da müssten wir uns nochmal treffen. Die wesentliche, sag mal, die verbreitetste These zur Entstehung der Kunst, die natürlich ein erstmal rätselhaft wirkt, weil sie ja auch so überflüssig erstmal ist ja unheimlich im Aufwand, den man da treibt, ja, und fragt man sich, für was man das denn tun sollte und so weiter. Und als Biologe wird man sagen, das wird schon einen Sinn haben, muss eigentlich einen Sinn haben. Und dieser Sinn ist wahrscheinlich darin zu sehen, dass wir Probleme haben, über bestimmte Dinge zu kommunizieren. Zum Beispiel über schwierige Themen, sagen wir mal Aggression oder sowas wie Eifersucht oder Neid und so weiter. Es gibt viele ganz tief sitzende Emotionen, die wir haben, die man ungern dem Gegenüber so einfach präsentiert, weil es gibt einfach ganz ungute Situationen, Streit und so weiter. Andererseits sind sie aber auch wichtig, dass wir uns darüber austauschen. Und diese These ist, dass die Kunst eine andere Sprachform der Kommunikation, so wie eine zweite Sprache ist, mit der wir uns über diese Dinge austauschen können, die ansonsten schwierig auszutauschen sind, ja, über die eben Streit gibt. Beispiel ist, das ich immer gerne erzähle, ist der Macbeth. Ja, dann gehen Sie ins Theaterstück, kennen Sie, das ist die Geschichte eines Angestellten, der selbst Chef werden möchte, ja, eines Fürsten, der will dann König werden. Und da wird praktisch in diesem Stück wird ja verhandelt, wie er dann diesen König umbringt und was für Probleme das mit sich bringt. Und wenn Sie das auf der Bühne dann angucken als Zuschauer, dann sieht man sozusagen beide Seiten, ja, und kann dann sich sozusagen auf eine neutrale Ebene kann man sich dann über die Problematik dessen Gedanken machen, ohne dass das gleich zu Zwist und Streit und so weiter führt. Das ist der Riesenvorteil der Kunst. Deswegen glaube ich, brauchen wir sie in unseren Gruppen.
Interessante These, habe ich so noch nie in Betracht gezogen, aber ich merke auch, wie es in ganz unterschiedlichen Themenbereichen, ob das jetzt Kunst, Musik, Literatur, Theater oder aber auch in der Rassismusdebatte, aber in ganz vielen wirklich für uns heute relevanten Themengebieten von Vorteil ist oder vielleicht auch ertragreich ist, sich das auf oder vor dem Hintergrund der Evolutionstheorie oder Evolutionsbiologie oder was auch immer daraus entstanden ist, zu betrachten. Und Sie haben jetzt auch in Ihrer Vergangenheit sich viel mit der Geschichte von Naturwissenschaften, von Biologie beschäftigt. Und jetzt kommunizieren Sie öffentlich ja auch über Bücher, zum Beispiel populärwissenschaftlich, auch über diese Themen. Und da frage ich mich ja auch immer, es ist für uns auch immer so ein interessantes Thema Wissenschaftskommunikation allgemein, aber finden Sie es wichtig für die Allgemeinheit auch so ein Grundverständnis von den Ideen der Evolutionsbiologie oder Evolutionstheorie zu haben, um auch ein bisschen sinngebend zu sein für ganz unterschiedliche, offensichtlich unterschiedliche Aspekte unseres Lebens?
Ich denke schon, dass die Evolutionsbiologie da sehr hilfreich sein kann, unser Leben zu verstehen erstmal, ja, auch wie Menschen sich verhalten, auch wo wir vielleicht hinwollen. Und an dem Punkt kann sie ja, denke ich, ist es ja schön, wenn dann verschiedene Modelle, auch vielleicht das Religiöse kann dann und das andere, können wir sozusagen beide unsere Modelle vorstellen und schauen, wie weit wir jeweils kommen. Das Interessante ist ja, dass das gar nicht so weit in der Regel auseinander ist. Also ich war bei den Festspielen in Salzburg, das war auch ein Saal voll mit religiösen Menschen, habe ich über den Sinn des Lebens geredet. Es gab überhaupt keinen Zwist. Wir sind ganz, ganz weit, sind wir sozusagen gemeinsam gekommen. Und das ist auch insofern gar nicht so verwunderlich, denn damit Religionen erfolgreich sein können, müssen sie auch mit den biologischen Gegebenheiten gerechnet haben, sonst wären sie ausgestorben. Haben wir ja vorhin drüber geredet. Das heißt, in diesen Religionen ist natürlich auch ganz viel biologische Erfahrung, die wird dann irgendwie anders noch eingebunden und so weiter. Aber das ist nicht so weit weg, wie man eigentlich denken würde. Da kann man sich dann interessanterweise ganz gut einigen.
Da gibt es, glaube ich, auch solche und solche. Auch der Namensgeber von der Richard Dawkins Foundation, Richard Dawkins, ist, glaube ich, auch eher bekannt dafür, dass er recht konfrontativ mit den Kreationisten und Intelligent Design umgeht. Da gibt es viele, also fast schon unterhaltsame Videos, wo er Fanmail in Anführungsstrichen vorliest. Und da ist sehr viel Zwist zu hören. Aber er ist natürlich auch sehr, ja, konfrontativ. Und das Thema hatten wir auch schon oft, auch gerade mit der Skeptikerbewegung. Klar, auf der Sachebene meint man sich im Recht und eigentlich in der Sache sicher und wissenschaftlich fundiert. Aber ich finde das schön, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass Sie auch mit einem Raum voll gläubigen Menschen über den Sinn des Lebens sprechen können und da zusammen sehr weit kommen. Ich glaube, das bringt uns allen viel mehr und geht mehr in diese Richtung, dass man gegenseitiges Verständnis aufbringt oder ein genuines Interesse aneinander und auch an den verschiedenen Arten und Herangehensweisen, unsere Welt zu erklären, uns selbst zu erklären oder zu verstehen. Und das ist, glaube ich, sehr viel fruchtbarer als versuchen, das Gegenüber von der Richtigkeit der eigenen Thesen zu überzeugen.
Ich meine, wir wissen es ja auch auf ganz vielen Ebenen. Man kann sich so streiten über alles Mögliche, aber danach kann man auch wieder ein Bier miteinander trinken. Sozusagen diese andere Ebene, ja. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel. Oder auch im Sport, ja. Man bekämpft sich auf dem Fußballplatz, ja. Und da ist es wie so ein kleiner Krieg fast, ja. Und dann wird abgepfiffen und dann gehen sie alle einen trinken. Ja, das ist ja eigentlich, das können wir schon auch. Und das finde ich ist auch wichtig, dass man diese zweite, sozusagen diese Ebene, dieses Menschliche da an dem Punkt nicht völlig weglässt. Ja, natürlich ist manches nervig und mit manchen Leuten ist man nicht so gerne zusammen und man will sich auch nicht beschimpfen lassen und so weiter. Ja, will niemand. Aber wenn diese zweite Ebene dann geht und wenn das einigermaßen zivilisiert abläuft, dann finde ich, kann das für beide Seiten sehr befruchtend sein, sehr, sehr schön sein. Und ich denke, das haben wir auch biologisch in uns drin, in diesen Gruppen. Was haben die sich gezofft? Ja, und die haben ja auch konkurriert um Frauen, um Männer, um Ressourcen und so weiter, um Status. Aber letztlich musste man sich ja dann wieder zusammenraufen, ja. Weil wenn man es nicht gemacht hat, dann ist die Gruppe zerfallen und dann sind sie alle vielleicht umgekommen oder hatten alle große Nachteile. Also das können wir schon, wenn wir wollen. Manche wollen es halt nicht. Das stimmt natürlich auch. Ja. Das gibt es natürlich auch. Ja. Dass man in diesem Kriegszustand verharren will, dann kann man nichts mehr machen. Wenn jemand sozusagen so drauf ist, dann muss man halt dann sagen, ja gut, dann geht man weg.
Finde ich jetzt sehr schön, vielleicht ein guter Punkt, um hier das Gespräch abgerundet auch abzuschließen. Wir hatten auch vor kurzem eine Episode mit Reto Schneider, wo es auch um Streitgespräch und Kommunikation ging. Und ich finde es auch schön, dass es eben auch gelingen kann, auch mit Menschen unterschiedlicher Gedankenwelt. Gerade darum geht es ja auch in unserem Podcast. Beim kritischen Denken geht es ja auch darum, selbstkritisch zu denken und nicht nur die Ideen anderer zu hinterfragen, sondern auch die eigenen und zu wissen, ich irre mich ja auch oft. Und es kann ja auch manchmal sein, dass der andere recht hat. Das muss man ja immer im Hinterkopf haben.
Theoretisch könnte es sein. Theoretisch könnte es sein. Nein, ich mache jetzt einen Scherz.
Klar.
Ich habe auch schon, nein, ich habe auch, wenn ich so zurückblicke und so, man hat auch schon krause Ideen mal in so einem bestimmten Alter und auch vielleicht jetzt wieder. Und das muss man ja auch kann man ja zugeben, dass man sich geirrt hat. Ja.
Und man kann noch mal empfehlen, wir haben es auch in den Shownotes und in den Links zu Ihrer Person, die Bücher von Ihnen, die verborgene Natur der Liebe, Sex und Leidenschaft und wie wir die richtigen finden, oder die Evolution der Fantasie, der Darwin-Code, die Evolution des Menschen. Ich kann nicht alle aufzählen, ihr findet die in den Shownotes.
Vielen Dank noch für den Hinweis. Prima.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke.
Danke, Juncker.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.